Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Funkjournal.
Die Europäische Kommission bereitet Reaktionen auf die jüngsten PISA 2025-Ergebnisse vor. Die Tests zeigen einen starken Rückgang der schulischen Leistungen in der EU. Die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, die Rumänin Roxana Mânzatu, will im November ein Bildungspaket vorstellen. Es soll den Mitgliedstaaten, darunter auch Rumänien, helfen, den negativen Trend bei den Grundkompetenzen umzukehren. Bei den PISA-Tests belegte Rumänien den drittletzten Platz in der Europäischen Union. Mehr als die Hälfte der 15-jährigen Schüler erreicht in Mathematik nicht das grundlegende Kompetenzniveau. Beim Lesen sind es 48%, in den Naturwissenschaften knapp 46%. Die Ergebnisse von 2025 liegen in Mathematik und Naturwissenschaften insgesamt nahe an denen von 2022. Beim Lesen haben sich die Leistungen dagegen verschlechtert. Rumänien schickt keine Kampftruppen in die Ukraine. Die jüngsten Meldungen im Internet seien alarmistische Manipulationen, teilte die Präsidialverwaltung auf Facebook mit. Die oberste Priorität des rumänischen Staates bleibe der Schutz und die Verteidigung der eigenen Bürger. Die Stellungnahme folgt auf die verzerrte Darstellung einer Verwaltungsentscheidung, mit der nach Angaben des Präsidialamtes unbegründete Theorien über eine Verwicklung Rumäniens in den Krieg geschürt werden sollten. Tatsächlich geht es um die vom Präsidenten beim Parlament beantragte Genehmigung für die Entsendung von bis zu 20 Soldaten zu einem operativen Kommando zur Unterstützung der Ukraine. Diese Struktur habe ausschließlich Koordinierungs- und Planungsaufgaben und keine Kampffunktion. Sie arbeitet in Frankreich und Großbritannien, tausende Kilometer von der Front entfernt, betont die Präsidialverwaltung. In Rumänien landen jedes Jahr fast 3,5 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Gleichzeitig sind mehr als 27% der Bevölkerung von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Das geht aus Daten des Verbands der rumänischen Tafeln hervor. Allein 2025 hat das Netzwerk über 10.000 Tonnen Lebensmittel gerettet und daraus 20 Millionen Portionen für Bedürftige bereitgestellt. In den ersten 6 Monaten dieses Jahres wurden weitere 8.500 Tonnen über Partnervereine an Hunderttausende Bedürftige verteilt. Die Vorstellung der Zahlen erfolgte anlässlich des 10. Jahrestages der Gründung der ersten Lebensmittelbank, das Pendant der deutschen Tafeln. Das Abgeordnetenhaus hat einstimmig die neuen europäischen Maßnahmen zur Bekämpfung des Drogenhandels verabschiedet. Der Aktionsplan der Europäischen Union für die kommenden 5 Jahre sieht eine frühzeitige Prävention und eine stärkere Kontrolle an den Außengrenzen vor. Ein Schwerpunkt liegt auch auf dem Einsatz moderner Scanner-Technologien. Für Rumänien hat die Bekämpfung der Schmuggelnetzwerke im Schwarzmeerhafen Konstanza und an den Landgrenzen oberste Priorität. Weitere Einzelheiten nach den Nachrichten. Der rumänische Präsident Nicu Jordan hat ein Gesetz unterzeichnet, das unter außergewöhnlichen Umständen eine Änderung der Grenzen bestimmter Naturschutzgebiete erlaubt. Damit soll die Fortsetzung bestimmter Wasserkraftprojekte ermöglicht werden, die vor dem 29. Juni 2007 begonnen worden. Das Gesetz ändert die Bestimmungen zur Umweltverträglichkeitsprüfung öffentlicher und privater Projekte. Präsident Dan hatte das Gesetz im November letzten Jahres beim Verfassungsgericht angefochten. Das Gericht wies seine Beschwerde jedoch zurück. Auch auf dieses Thema gehen wir nach den Meldungen ausführlicher ein. Der Ölpreis ist angesichts der zunehmenden Spannungen im Golf gestiegen. Aus Sorge, dass die Beförderung des Öls durch die Straße von Hormuz noch stärker beeinträchtigt werden könnte, überschritt der Preis für die internationale Referenzsorte Brent erstmals seit Juli wieder die Marke von $100 pro Barrel. Die USA haben ihre Wirtschaftssanktionen gegen den Iran erneut verschärft. US-Präsident Trump warnte Teheran zudem vor einer Ausweitung der Aktivitäten an einer unter einem Berg verborgenen Nuklearanlage nahe Natanz. In den USA setzen die steigenden Energiepreise die Wirtschaft bereits unter Druck. Benzin und Diesel werden teurer, die Wall Street reagierte nervös. Auch in Rumänien bleibt der Kraftstoffmarkt weiterhin äußerst angespannt. Soweit die Meldungen.
Das Funkjournal von Radio Rumänien International geht weiter mit unseren beiden aktuellen Beiträgen. Der rumänische Staatspräsident Nicușor Dan hat das Gesetz ausgefertigt, das in Ausnahmefällen eine Änderung der Grenzen bestimmter Naturschutzgebiete erlaubt, um bestimmte vor dem 29. Juni 2007 begonnene Wasserkraftanlagen fertigstellen zu können. Der Rechtsakt ergänzt die Dringlichkeitsverordnung über das Regime der Naturschutzgebiete und änderte das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten. Die Ausnahme gilt ausschließlich für jene Flächen, für die zum 29. Juni 2007 durch Regierungsbeschlüsse oder Staatsdekrete Investitionen in Wasserkraftanlagen genehmigt worden waren, die sich zu diesem Zeitpunkt in Ausführung befanden oder bereits zuvor begonnen worden waren. Dem Gesetz zufolge muss die für Umwelt, Gewässer und Waldschutz zuständige Zentralbehörde die Grenzen der Naturschutzgebiete binnen höchstens 60 Tagen nach dem Antrag des Begünstigten ändern. Die neuen Grenzen sind dabei so zu ziehen, dass die Wasserkraftanlage, die Zufahrtsstraßen, die zugehörigen Umspannwerke sowie die Übertragungs- und Verteilnetze außerhalb des Schutzgebiets liegen. Die Bestimmungen gelten nicht für Projekte, deren ausschließlicher Zweck die Landesverteidigung, die nationale Sicherheit oder der Einsatz in Notlagen ist, und auch nicht für Projekte, die vom obersten Landesverteidigungsrat als mit solchen Zielen in Zusammenhang stehen eingestuft wurden. Das Staatsoberhaupt hatte dieses Gesetz im November 2025 vor dem Verfassungsgericht angefochten. Seine Verfassungsbeschwerde hob damals hervor, dass das Gesetz das Grundrecht auf eine gesunde Umwelt verletze, den europäischen Richtlinien zum Habitatschutz zuwiderlaufe und die von der Europäischen Union vorgeschriebenen Umweltprüfungen sowie Ausgleichsmaßnahmen beseitige. Die Energieunabhängigkeit unseres Landes ist ein außerordentlich wichtiges Ziel, doch muss es auf nachhaltige Weise erreicht werden. Rumänien hat die verfassungsmäßige und europäische Pflicht, das Naturerbe zu schützen und jedem Bürger das Recht auf eine gesunde Umwelt zu garantieren, erklärte Nicușor Dan seinerzeit. Das Verfassungsgericht wies die Beschwerde des Präsidenten jedoch zurück. Auch der Antrag auf erneute Prüfung des Gesetzes wurde vom Parlament abgelehnt. Ebenso protestierten damals Umweltschutzorganisationen und warfen den Verantwortlichen vor, Dutzende National- und Naturparks würden verstümmelt, um Projekte fertigzustellen, deren energetischer Beitrag auf nationaler Ebene nahezu nicht ins Gewicht falle, weniger als 1%. Auf der anderen Seite beklagen das staatliche Unternehmen Hydroelectrica, der größte Stromerzeuger Rumäniens und sein Mehrheitsaktionär, das Energieministerium, seit langem, dass zahlreiche historische Wasserkraftprojekte, viele davon in einem sehr weit fortgeschrittenen Ausführungsstadium, wegen der Umweltgesetzgebung nicht abgeschlossen werden könnten, auch infolge der von einschlägigen NGOs angestrengten Gerichtsverfahren. Nach der Ausfertigung erklärte der Initiator des Gesetzes, der PSD-Senator Daniel Zamfir,
Dieses werde die Fortsetzung des Baus jener Wasserkraftwerke ermöglichen, die begonnen worden seien, bevor die betreffenden Gebiete unter Schutzgebietsregime gestellt wurden. Ihre Fertigstellung sei für die Energieunabhängigkeit Rumäniens wichtig.
Das Funk-Journal geht weiter mit einem Beitrag zum Thema neue EU-Maßnahmen gegen den Drogenhandel, verabschiedet einstimmig vom Abgeordnetenhaus in Bukarest. Sie hören eine Meldung verfasst von Roxana Vasile. Am Mikrofon begrüßt Sie Adina Olaru. Der Drogenkonsum in Rumänien ist in den vergangenen Jahren bei fast allen Substanzklassen gestiegen. Besonders alarmierend ist die Ausbreitung unter Jugendlichen, Kindern und jungen Frauen. Die nationalen Behörden setzen zwar über spezialisierte Einrichtungen auf Prävention und Therapie. Und auch das Parlament prüft laufend neue Gesetzesentwürfe zur Unterstützung von Suchtkranken. Fachleute betonen jedoch, neben Schadensbegrenzung, Überdosisprävention und Aufklärungskampagnen an Schulen braucht es vor allem härtere Gesetze, die sich direkt gegen den Drogenhandel richten. Da es sich hierbei um eine schwere, grenzüberschreitende Form der organisierten Kriminalität handelt, ziehen die staatlichen Institutionen auf europäischer Ebene an einem Strang. Genau aus diesem Grund hat das Bukarester Abgeordnetenhaus am Mittwoch die neuen europäischen Maßnahmen zur Drogenbekämpfung einstimmig angenommen. Ein 5-Jahres-Aktionsplan der EU setzt auf frühzeitige Prävention und stärkere Kontrollen an den Außengrenzen, unter anderem durch den Einsatz modernster Scanner-Technologie. Zudem schreibt der europäische Plan strenge Regeln für die Echtzeitüberwachung chemischer Vorläuferstoffe vor, um die Herstellung synthetischer Drogen zu stoppen. Auch gegen die Rekrutierung von Minderjährigen über soziale Netzwerke soll hart vorgegangen werden. Die neue Strategie zielt darauf ab, Geldströme systematisch zu verfolgen, die mit dem Drogenhandel verknüpfte Korruption zu bekämpfen und die Zusammenarbeit von Zoll, Polizei und Justiz unter einem einheitlichen Dach zu bündeln. Ebenso gestärkt wird die Kooperation mit Drittstaaten entlang der Schmuggelrouten, vor allem in Lateinamerika, Westafrika, dem Westbalkan sowie in der Region Nahe Osten und Nordafrika. In Bukarest waren sich die Vertreter aller Fraktionen einig, dass der Kampf gegen Drogenhandel und Konsum intensiviert werden muss. Oberste Priorität hat dabei die Zerschlagung der Schmuggelnetzwerke im Schwarzmeerhafen Konstanza und an den Landesgrenzen. Die Abgeordnete der extrem rechten Partei AUR, Cristina Dascălu, meinte Folgendes dazu. Wir müssen kriminelle Netzwerke zerschlagen, ihre Gewinne beschlagnahmen, Grenzen und Häfen effizienter kontrollieren und die Zusammenarbeit zwischen Polizei, Justiz und europäischen Agenturen stärken. Der Abgeordnete der zentralliberalen Partei, USR, Stylianion, verwies auf bereits laufende konkrete Schritte. Über den nationalen Wiederaufbau- und Resilienzplan hat Rumänien rund 34 Millionen Euro für den Kauf von 26 Hochleistungsscannern abgerufen. Einige davon sind im Hafen von Konstanza im Einsatz. Und ich hoffe, dass sie helfen werden, diese Plage zu bekämpfen. Kurz gesagt, mit der Verabschiedung dieser europäischen Strategie werden die rumänischen und europäischen Fachbehörden ihre Zusammenarbeit massiv beschleunigen, um dieses drängende gesellschaftliche Problem in den Griff zu bekommen.
Sie hören Radio Rumänien International. Rumänien einmal anders.
Ursprünge der Firma Hora in Reghin reichen bis ins Jahr 1951 zurück. Damals gründete Meister Roman Bojanczuk eine kleine Werkstatt, in der im ersten Betriebsjahr 37 meisterhaft gefertigte Geigen entstanden. Ein Jahr später stieg die Zahl bereits auf 435 Instrumente. Die Produktion wuchs stetig mit der Nachfrage nach den neuen Saiteninstrumenten, die für ihre Qualität und den Klang des karpatischen Holzes begehrt waren. Gegen Ende der 50er Jahre begann die Fabrik auch Gitarren, Mandolinen sowie andere traditionelle Instrumente aus verschiedenen Ländern zu fertigen. Sie hören zu diesem Thema einen Beitrag verfasst von Anna Maria Kononovic. Am Mikrofon begrüßt sie Adina Olaru. Heute produziert die Fabrik jährlich rund 70.000 Musikinstrumente. Davon sind etwa 8.000 Streichinstrumente, wie Geigen, Bratschen, Celli und Kontrabässe. Und 1.000 sind Zupfinstrumente, wie klassische und akustische Gitarren, Mandolinen, Buzukis und Ukulelen. Ein großer Vorteil ist der Zugang zu qualitativ hochwertigem Resonanzholz aus lokalen Quellen, hauptsächlich Fichte und Ahorn. Dieses Holz wird zur natürlichen Alterung 5 bis 10 Jahre gelagert, wodurch es hervorragende akustische und stabile Eigenschaften entwickelt. Auch exotische Hölzer wie Ebenholz, Palisander, Mahagoni und Zeder kommen zum Einsatz. Neben der Massenproduktion stellt Hora auch professionelle Spitzeninstrumente her. In Partnerschaft mit Hora hat Doru Alexandru Radu, Mitbegründer des Projekts Nobel, die erste Smart-Gitarre Rumäniens entwickelt. Er erzählte uns mehr darüber. Es ist die erste Smart-Gitar, die in Rumänien hergestellt wurde. Es ist eine sehr hochwertige elektroakustische Gitarre, in die wir 2 Lautsprecher und einen Effektprozessor eingebaut haben. Die Gitarre kann Töne über ihre Lautsprecher aufnehmen und wiedergeben. Praktisch nutzen wir den Resonanzkörper der Gitarre als Lautsprecherkabine. Wir haben also einen tragbaren Lautsprecher. Ich zeige es Ihnen jetzt, sagte unser Gesprächspartner und begann, zur Gitarre einen improvisierten Beat zu spielen, den diese anschließend selbstständig wiederholte. Auf der GoTech-Messe für künstliche Intelligenz in Bukarest zeigte uns Doru Alexandru Radu, was diese Gitarre alles kann. Das ist der erste Layer. Was Sie jetzt hören, ist das Ergebnis. Ich habe zuerst den Beat und dann die Harmonie aufgenommen. Und jetzt kann ich zu diesen Noten spielen, Tonleitern üben, ein Solo kreieren. Das alles macht die Smart Guitar. Das ist eine der Funktionen. Wir haben außerdem Effekte. Chorus, Delay, Reverb, Oktava. Wir haben Bluetooth-Konnektivität. Wir können Backing-Tracks vom Telefon auf die Lautsprecher der Gitarre streamen und viele weitere Funktionen, wie zum Beispiel Metronom, Stimmgerät, Fußschalter und so weiter. Doch wie kam die Idee zu diesem Projekt? Mehr dazu Doru Alexandru Radu. Ich sah im Internet, dass es möglich war und das Interesse in diesem Bereich bestand. Ich besuchte die Hora-Fabrik in Regin, sah, was bei uns machbar ist und verstand besser, was diese Fabrik bedeutet. Sie haben fast 70 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Saiteninstrumenten. Ich dachte, es lohnt sich, etwas gemeinsam zu tun, uns gegenseitig zu helfen und ein innovatives Produkt zu schaffen. Ein junges Projekt, wie Doru Alexandru Radu uns erneut bestätigte. Es ist vor etwa einem Jahr entstanden. Wir haben eine limitierte Auflage auf den Markt gebracht, zuerst eine sehr kleine Auflage von 10 Gitarren getestet, danach eine größere Serie von 50 Stück. Als nächstes planen wir eine noch größere Serie für den Verkauf in Europa und den Vereinigten Staaten. Wir haben bereits Kunden. Die allererste Bestellung kam sogar aus New York. Wir haben sehr viele Kunden in Rumänien, die an uns geglaubt haben und das Produkt wirklich mögen. Bald werden auch einige lokale Künstler dieses Instrument als Alltagsinstrument spielen und so wird die Technologie immer populärer werden. Die Fabrik fertigt in einer eigenen speziellen Instrumentenbauwerkstatt professionelle Spitzeninstrumente für Philharmonien und renommierte Solisten aus dem In- und aus dem Ausland. 80% der Produktion werden weltweit exportiert, an große Distributoren, ebenso wie an kleine lokale Geschäfte. Hinter jeder technischen Errungenschaft stehen leidenschaftliche Menschen. Es muss erwähnt werden, dass der Generaldirektor des Unternehmens, Ingenieur Nikolai Buzgan, seit 1965 in der Fabrik arbeitet, nachdem er die Universität Brasov mit Spezialisierung auf Holzbearbeitungsmaschinen abgeschlossen hatte. Er begann als Abteilungsleiter und ist seit 1990 Generaldirektor, was die hohe Konstanz und Qualität der Instrumentenproduktion herstellt.
Neue Heimat, neues Leben. Ausländergeschichte Rumänien.
Azka Pratikno stammt aus Indonesien, wo sie an der Gajah Mada Universität internationale Beziehungen und Politikwissenschaft studierte. Mit ihr machte unsere Kollegin Hildegard Ignatescu ein Interview, das Sie nun in unserer Reihe Neue Heimat, neues Leben hören. Ich bin Florin Lungu und bringe Ihnen die deutsche Fassung des Interviews. Azka Pratikno stammt aus Indonesien, wo sie an der Gajah Mada Universität internationale Beziehungen und Politikwissenschaft studierte. Derzeit unterrichtet sie Englisch an der theoretischen Oberschule Sekolah Mer in Bukarest. Zuvor war sie ebenfalls in Bukarest am Avenor College tätig, wo sie einen Debattierclub gründete und als Lehrerin des Jahres 2019-2020 ausgezeichnet wurde. Im Laufe der Zeit hat sie an verschiedenen Fort- und Weiterbildungen teilgenommen. Wir haben sie gefragt, wie sie nach Rumänien gekommen ist und in welchem Zusammenhang das geschah. Zunächst einmal vielen Dank für die Einladung. Ich kam 2015 nach Rumänien. Damals war es eine kurze Beziehung, für die ich aber immer dankbar war, denn sie hat mich hierher nach Rumänien geführt. Ich lebte damals in Brasov und bin dann nach Bukarest gezogen. Während meines Studiums habe ich auch unterrichtet und konnte daher auch hier als Englischlehrerin weiterarbeiten. Ich habe hauptsächlich Erwachsene unterrichtet, aber festgestellt, dass mir Kinder mehr Spaß machen. Ich habe mit einem Sommercamp namens 365 Days Camp angefangen und danach in einem Fremdsprachenzentrum und anschließend an einer Schule gearbeitet, bis ich schließlich hierher kam, um Debattierclubs, Sommercamps und Englisch an einer Mittelschule zu unterrichten. Wie hat Ihnen Rumänien gefallen, da Sie ja aus einem völlig anderen Land mit einer anderen Kultur, Religion, anderem Essen, anderer Natur, anderen Jahreszeiten und so weiter kommen? Ich wurde ständig gefragt, wie mein erster Winter war. War es kalt? Hat es geschneit? Wie war der Schnee beim ersten Mal? Eigentlich war es nicht das erste Mal, denn meinen ersten Winter habe ich in Norwegen verbracht, da war ich 17. Aber als ich nach Brasov zog, war es schon etwas kalt. Ich kam im März an und habe mich nicht so schnell an die Winter gewöhnt. Das ist tatsächlich das Schwierigste am Leben in Rumänien. Aber wenn es zum Beispiel ums Essen oder die Natur geht, habe ich viele Ähnlichkeiten mit Indonesien festgestellt. Wir sind herzliche Menschen, sowohl Indonesier als auch Rumänen. Und wir sind sehr gastfreundlich. Ich habe selbst erlebt, wie gastfreundlich Rumänen sind, besonders gegenüber Ausländern. Und was das Essen angeht, gibt es hier mehr Gewürze, mehr Geschmack. Es ist ähnlich wie bei uns in Indonesien. Dort ist es etwas schärfer, hier ist es milder und ich mag es sehr. Ich mag die Natur in Rumänien wirklich sehr. Als ich in Indonesien lebte, habe ich nie so viel Natur gesehen. Ich war schon in den Bergen und ich war nicht oft am Meer, obwohl ich auf einer Insel lebte. Aber hier war ich oft in den Bergen, zum Beispiel mit dem Camp-Team. Und das finde ich in Rumänien besonders. Die Rumänen schätzen die Natur sehr. Und ich glaube, ich habe noch nie Menschen getroffen, die Natur so sehr respektieren und wertschätzen wie in Rumänien. Deshalb fühle ich mich hier schon wie zu Hause. Die Leute fragen mich immer wieder, spürst du nicht einen Unterschied? Vermisst du nicht deine Heimat? Jetzt nach 10, 11 Jahren in Rumänien fühle ich mich hier wirklich zu Hause. Und wenn ich zum Beispiel nach Indonesien fahre, sage ich, ich besuche meine Mutter oder ich mache Urlaub. Ich fühle mich in Rumänien also schon wie zu Hause. Allerdings gibt es auch ein paar Dinge, die in Rumänien nicht so gut funktionieren und die nerven. Ja, es gibt überall Vor- und Nachteile. Was mir in Rumänien anfangs nicht so gefallen hat, war der harte Winter. Er ist immer lang. Außerdem mochte ich die Bürokratie nicht. Aber ich habe mich an die Dokumente, das Visum und die Aufenthaltserlaubnis gewöhnt. Ich habe gehört, dass die Leute in Rumänien den Verkehr nicht mögen. Aber ich hatte es noch schlimmer. Deshalb bin ich mit dem Verkehr zufrieden. Abgesehen davon ist Rumänien für mich ganz okay. Wir kommen zurecht. Man muss ja irgendwo anfangen, um voranzukommen. Als ich ankam, wusste ich nicht wirklich, wo ich war. Die Rumänien ist, wie man Rumänisch spricht. Ich habe alles von Grund auf gelernt, deshalb hatte ich nicht viele Meinungen über Rumänien. Aber nach 5 Jahren, nach 10 Jahren, habe ich gesehen, dass wir in Rumänien nicht ganz unten sind. Das eine gefällt mir nicht, das andere auch nicht, aber ich habe gesehen, dass wir uns auch ein bisschen weiterentwickelt haben. Ich meine, wir sind jetzt im Mittelfeld. Wir entwickeln uns positiv und ich glaube, genau da müssen wir alle hin. Aska Praktikno sieht ihre Zukunft hier. Sie lebt seit fast 10 Jahren in Bukarest und plant sich, wenn möglich, dauerhaft hier niederzulassen. Wir fragten sie, ob ihre Familie schon einmal in Rumänien war und was sie von uns mitbringen, wenn sie Indonesien besuchen. Nein, leider waren sie noch nie da. Ich komme aus einer großen Familie. Ich habe 3 Geschwister, alle jünger als ich, einen Bruder und 2 jüngere Schwestern. Meine Eltern können sich Reisen daher nicht leisten. Aber ich fahre jedes Jahr nach Hause. Es gibt immer etwas zu feiern, eine Hochzeit. Wir Muslime bringen nicht viele Getränke, Salami oder ähnliches mit, was ja typisch rumänisch ist. Deshalb habe ich das mitgebracht, was meine Mutter mag, die Tassen aus Horezu. Etwas Kunsthandwerkliches, Keramik, etwas für zu Hause, Magnete oder traditionelle Kleidung. Und hat sie etwas von dort mit nach Rumänien gebracht? Vermisst sie etwas aus Indonesien? Vor 5 Jahren hätte ich sagen können, dass ich etwas vermisse. Aber jetzt, zum Beispiel beim Essen, findet man alle möglichen Gewürze im Obor-Markt oder in verschiedenen Läden in Bukarest, die Gewürze aus Asien anbieten. Also vermisse ich eigentlich nichts aus Indonesien, außer natürlich meiner Familie.
Sie hören Radio Rumänien International.
Herzlich willkommen zur Jazz-Ecke im Programm von Radio Rumänien International. Im Studio begrüßt Sie Sorin Georgescu und heute wollen wir Ihnen die 2008 verstorbene rumänische Jazzsängerin und Komponistin Anca Pargel vorstellen. Als Voxtin brillierte sie in Scat, Vocal Percussion und Improvisation. Der Umfang ihrer Stimme umfasste 4 Oktaven, weshalb sie in der Musikpresse oft mit der peruanischen Sopranistin Ima Sumac oder mit Ella Fitzgerald verglichen wurde. Sie hatte auch ein außerordentliches Talent für Sprachen und interpretierte Songs in Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Portugiesisch. Geboren wurde Anca Pargel 1957 in der nordostrumänischen Stadt Câmpulung Muscel in der Bukowina. Sie studierte an der Musikhochschule in der moldauischen Metropole Iași und graduierte mit einer Arbeit über den Improvisator Charlie Parker. Zunächst lehrte sie in Suceava und Bukarest Gesang, Klavier und Improvisation. Nach der Wende zog sie nach Brüssel, wo sie einige Zeit am Conservatoire Royal de Bruxelles unterrichtete, später auch an Musikhochschulen in Deutschland, Großbritannien und der Republik Moldau. Sie trat mit Musikern wie Peter Herbolzheimer, Larry Coryell, Norma Winstone, Billy Hart, Archie Shepp, Claudio Roditi, Philip Catherine, Mark Levine, Tomasz Stanko oder Ricardo Del Fra auf und tourte auch in Deutschland mit dem Trio von Stefan König. Beginnend mit 1989 veröffentlichte Pargel bis zu ihrem Tod insgesamt 15 Alben. Als erstes hören wir ein Stück, das ihr der Pianist, Komponist und Musikjournalist Zoltán Boros gewidmet hat, den wir auch unlängst in dieser Sendung vorgestellt haben. Es heißt Ungünd, ein Gedanke. Am Klavier begleitet sie der Komponist höchstpersönlich und die Aufzeichnung stammt aus dem Jahr 1988.
Thank you.
Sie hören die Jazz-Ecke von Radio Rumänien International, die heute der rumänischen Jazz-Diva Anca Pargel gewidmet ist. Viele, die sie kannten, erinnern sich, wie sie am mit Partituren vollbeladenen Klavier zu Hause oder im Studio bis spät in die Nacht saß und oft von ihren beiden Söhnen begleitet wurde, die ebenfalls eine musikalische Karriere eingeschlagen haben. Als nächstes hören wir ein Musikstück vom 1996 beim Label Intercont Music erschienenen Album Midnight Prayer, das dank der Stiftung Anca Pargel 2009 eine Wiederauflage beim Label Fly Records erfuhr. Es heißt I'll Be On Your Side und ist eine gute Kostprobe der Fähigkeiten Anca Pargels in Improvisation und Arrangement, denn es besteht aus überlagerten Aufnahmen ihrer Stimme.
When you're sad, lonely, crying on your knees, you're complaining only how bad your life it is. Don't cry, baby,
don't cry.
Moonshine,
moonshine,
and love will be your guide.
Love will be your guide.
'Cause in good or bad times, I'll be on your side.
It's all right. Now listen. When you're out of money and no chance to gain, love is no more funny and you work in vain. Don't cry, baby,
don't cry.
The stars shine,
stars shine.
Never lose your pride,
never lose your pride.
Cause in good or bad times,
I'll be on your
side. Yeah, sounds nice. Want to cry? Good. Now, don't cry. Just listen. When your friends are lying, this is not your place.
Not your place.
When you see no future,
right,
in this crazy race, don't cry, baby.
Don't cry.
The sun still shines.
Take your horse and
ride. Cause in good or bad times,
I said, Jesus on your side.
Come on.
Zum Schluss hören wir ein weiteres, sehr kurzes Stück vom Album Midnight Prayer von und mit Anka Pargel aus dem Jahr 1996. Es heißt Funk You und der Titel ist Programm. Schon damals waren Crossover und unterschiedliche Einflüsse aus anderen Genres im Jazz sehr beliebt. Es ist in der Mitte des stilistisch vielseitigen Albums platziert und wurde wohl als Intermezzo konzipiert. Das Stück ist eine Komposition von Anka Pargel, kommt allerdings ohne einen Vocal-Part aus, denn im Gegenteil zum vorher eingespielten Stück ist es rein instrumental. Vortragende sind Christian Solano, Saxophon, Emil Büsger, Trompete und die beiden Söhne von Anka Pargel, Ciprian Pargel, Kontrabass und Tudor Pargel, Percussion. Ihr Gastgeber Sorin Georgescu sagt an dieser Stelle Danke fürs Zuhören und überlässt sie den Klängen von Funk You.
Sie hören Radio Rumänien International.
Perspektive Wirtschaft. Rumänien und der globale Markt.
In der Folge befassen wir uns wieder einmal mit Wirtschaftsthemen. Der jüngste Vorfall beim rumänischen Katasteramt, das durch einen Hackerangriff wochenlang lahmgelegt wurde, zeigt bereits, wie wichtig es ist, dass staatliche Stellen sich besser schützen. Umso mehr der Angriff anscheinend nicht aus heiterem Himmel kam und die eher löchrige Verteidigung ein bekanntes Risiko war. Aber nicht nur der Staat muss sich besser schützen, sondern auch die Unternehmen in der Wirtschaft. Firmen hierzulande investieren zwar zunehmend in technische Schutzmaßnahmen gegen Cyberangriffe und Antivirenprogramme, Firewalls, Mehrfaktor-Authentifizierung sowie Datensicherungsmaßnahmen gehören inzwischen bei vielen Firmen zum Standard. Doch zwischen dem Kauf von Sicherheitstechnik und tatsächlicher Cybersicherheit klafft offenbar eine erhebliche Lücke. Das zeigt eine neue Studie zur Cybersicherheit in Rumänien, die von den Fachdienstleistern Ford Cyber gemeinsam mit Data Diggers und Promocrat erstellt wurde. Befragt wurden zwischen Mai und Juli dieses Jahres 211 Unternehmen, die von den europäischen Vorgaben der NIS-2-Richtlinie betroffen sein sollten. Zur Erinnerung, diese NIS-2-Richtlinie der EU oder zweite Richtlinie zur Sicherung von Netz- und Informationssystemen soll für ein hohes gemeinsames Cybersicherheitsniveau in der Union sorgen. Das wichtigste Ergebnis der Studie in Rumänien: nur 27% der befragten Unternehmen, also weniger als eines von drei, sind tatsächlich darauf vorbereitet, auf einen Cyberangriff zu reagieren. Interessant jenseits der Zahlen ist aber die Mentalität. Denn 45% der Unternehmen stufen sich selbst als hochentwickelt in Sachen Cybersicherheit ein. Doch sobald diese Selbsteinschätzung mit konkreten Kriterien überprüft wird, bleibt weniger als ein Drittel übrig. Als wirklich vorbereitet gelten in der Studie nur Unternehmen, die drei Voraussetzungen erfüllen. Sie überwachen ihre Systeme laufend, verfügen über einen getesteten Notfallplan und führen regelmäßig Übungen durch. Die Autoren weisen darauf hin, dass die Untersuchung nicht repräsentativ für die gesamte rumänische Wirtschaft ist. In der Stichprobe sind Unternehmen aus Bukarest und dem Kreis Ilfov, aus der IT- und Finanzbranche sowie größere Firmen und Führungskräfte mit einem besonderen Interesse an Cybersicherheit überproportional vertreten. Das ist allerdings kein Grund zur Entwarnung. Im Gegenteil, nach Einschätzung der Autoren dürfte die tatsächliche Situation in der rumänischen Wirtschaft eher noch schlechter sein, als die Studie eigentlich zeigt. Das Grundproblem besteht darin, dass Cybersicherheit vielerorts immer noch als Aufgabe der IT-Abteilung verstanden wird. Technische Schutzmaßnahmen sind zwar weit verbreitet und 84% der befragten Unternehmen setzen auf Antivirenprogramme oder Firewalls auf allen Geräten, 82% verwenden eine Mehrfaktor-Authentifizierung und 81% sichern ihre Daten regelmäßig und testen diese Sicherungen auch. Doch solche Maßnahmen garantieren per se noch keine Sicherheit. 15% der Unternehmen haben beispielsweise fast alle untersuchten technischen Schutzmaßnahmen umgesetzt, aber einen Notfallplan noch nie getestet. Sie verfügen also über die Werkzeuge, wissen aber nicht, ob Menschen, Abläufe und Technik im Ernstfall tatsächlich zusammenspielen. Auffällig ist auch, wie stark das Vertrauen der Unternehmen in ihre eigenen Fähigkeiten von den tatsächlichen Voraussetzungen abweicht. Über die Hälfte der Befragten glaubt, einen schwerwiegenden Cybervorfall innerhalb von 24 Stunden erkennen zu können. Gleichzeitig haben 9% der Unternehmen überhaupt kein Überwachungssystem. Nach Ansicht von Delia Nekola, der Chefin von Ford Cyber, muss sich deshalb die Perspektive ändern. Cybersicherheit sei kein Projekt, das man einmal abschließt und anschließend im Compliance-Bericht abhakt. Sie müsse vielmehr als dauerhafte Fähigkeit eines Unternehmens verstanden werden. Dazu gehöre auch eine Sicherheitskultur, die bei der Unternehmensführung beginnt und jeden Mitarbeiter erreicht. Und genau hier zeigt die Studie eine weitere Schwachstelle. 77% der Befragten sagen zwar, dass Cybersicherheit die Verantwortung eines jeden Mitarbeiters sei, aber nur etwas mehr als die Hälfte erleben eine sichtbare Beteiligung der Unternehmensleitung. Und gerade einmal 31% der Firmen haben Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen damit beauftragt, Sicherheitsmaßnahmen zu unterstützen. In vielen Unternehmen bleibt Cybersicherheit also letztendlich ein Thema der IT-Abteilung. Interessant ist auch der Zusammenhang zwischen Sicherheitsniveau und gemeldeten Cyberangriffen. Unternehmen mit einem hohen Reifegrad melden deutlich mehr Sicherheitsvorfälle als schlecht vorbereitete Firmen. Im Jahr 2025 stellten 22% der Unternehmen mit guter Vorbereitung mindestens einen Vorfall fest. Bei den schwächsten Unternehmen waren es lediglich 4%. Das bedeutet naturgemäß nicht, dass gut geschützte Unternehmen häufiger angegriffen werden. Vielmehr erkennen sie Angriffe besser. Bei den schlecht vorbereiteten Unternehmen kann dagegen ein niedriger Wert bedeuten, dass Angriffe schlicht nicht bemerkt werden. 36% dieser Unternehmen können nicht einmal einschätzen, wie lange es dauern würde, einen Angriff zu entdecken. Eine neue Herausforderung ist inzwischen die künstliche Intelligenz. 94% der befragten Unternehmen nutzen die KI in irgendeiner Form. In knapp der Hälfte der Fälle geschieht dies offiziell für bestimmte Aufgaben. Rund 30% haben KI bereits umfassender in ihre Prozesse integriert. Die Regeln halten aber mit dieser Entwicklung nicht Schritt. Weniger als 40% der Unternehmen haben schriftliche und den Mitarbeitern bekannte Regeln für den Umgang mit der KI. Bei einem Viertel gelten lediglich informelle Vorgaben. Die größten Sorgen betreffen dabei den Umgang mit vertraulichen Unternehmensdaten. Fast 70% fürchten, dass Mitarbeiter sensible Informationen in KI-Systeme eingeben könnten. Und knapp 60% sehen das Risiko falscher Entscheidungen aufgrund fehlerhafter KI-Antworten. Hinzu kommen natürlich rechtliche Risiken. Das alles zeigt, dass bei den rumänischen Unternehmen noch viel Handlungsbedarf und Nachholbedarf in puncto Cybersicherheit besteht.
Damit geht das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa zu Ende. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen nicht selten zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, die jeweils aktuellen Empfangsdaten im Internet bei rri.ro abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Möglichkeiten zum Abruf digitaler Streaming-Formate. Unsere Angebote gibt es ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast. Auch darüber gibt es mehr Informationen auf unserer Homepage. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.